Bravo, Simon!
Nicht schlecht.
Nehmen wir das?
Okay, das könnt ihr nicht machen, das ist übersteuern.
Ja. Übersteuern?
Ja.
Nicht zu lang.
Nicht klatschen.
Ja.
Okay. So, machen wir mal.
Herzlich willkommen zu Sprechgesang, der österreichische Chormusik-Podcast, hosted by Momentum Vocal Music.
Yay!
Unsere Gastgeber sind wieder der Sebi und der Simon.
Anwesend.
Heute sprechen wir über solistisches Ensemblesingen. Und das wie immer mit
illustren
Gästen.
Oder mehr illustren Gästen.
Eigentlich fast zu viel illustren Gästen. Ja. Aber kurzer Zwischenapplaus für den Simon, leise. Kurzer Zwischenapplaus.
Bravo. Super Simon.
Das Intro, für die, die unseren Podcast schon länger verfolgen, die Stimme war anders, aber der Name war gleich. Das war gerade der Simon Piebal, einer unserer Gäste heute. Die Gästeanzahl ist explosiv nach oben gestiegen. Das liegt daran, dass wir, wie viele Stunden?
Ein paar Stunden.
Stunden Monteverdi-Materiale aufgenommen haben im Schloss Dotzenbach, wo wir jetzt noch immer sind, im Konzertsaal. Es geht heute darum, wie solistisches Ensemblesingen besonders ist. Und wir haben da absolute Vollprofis bei uns. Den Benjamin Harasco. Bravo.
Eben den Simon Piebal, den wir schon gehört haben gerade.
Hallo Simon.
Hallo.
Dann haben wir die Hanna Fjodorow.
Kleiner Hallo. Applaus. Hallo, ich freue mich.
Ja. Und die Johanna Falkinger. Ja.
Solistisches Ensemble singen. Was heißt das für euch?
Naja, mit seinem solistischen Können und dem ganzen Einsatz oder seinem ganzen sängerischen Können, das man in solistischer Weise trainiert hat, das dann ins Ensemble-Singen einbauen. Man verwendet dieselben Techniken wie fürs solistische Singen, aber man muss sie feiner einsetzen oder mehr variieren.
Ist ein guter Solosänger oder Sängerin automatisch ein guter Ensemblesänger?
Nein.
Oder sind das andere Qualitäten?
Das sind ganz andere Qualitäten, meiner Meinung nach. Also,
warum?
Jemand, der sich in seinem Leben nur aufs Solosingen konzentriert hat, kann, glaube ich, nicht gleich in ein Ensemble einsteigen und das gleich empfinden wie die Leute, die schon ganz oft miteinander gesungen haben. Es braucht ganz viel Feingefühl und Gespür, das kommt auch meistens dann, wenn man wirklich viel zusammen gesungen hat. Das geht natürlich auch nicht von Anfang an. Aber man übt das schon natürlich mit jedem Mal, dass man gemeinsam singt, dass man halt aufmerksam ist auf das, was die anderen machen. Und nicht nur auf das, was ich mache und das ich gut hervorsteche. Mhm. Darum geht es eigentlich gar nicht.
Jetzt haben wir heute eine Aufnahme gemacht mit eigentlich relativ wenig Vorlaufzeit. Ist es da trotzdem möglich, dieses Feingefühl gemeinsam zu entwickeln?
Ich finde, das ist jetzt bei diesen Monteverdi-Materialien, die wir aufgenommen haben, erstaunlich schnell gegangen. Also wir haben ja jetzt gestern und vorgestern haben wir uns getroffen und geprobt. Ja, beim ersten Mal war es halt sowieso nach langer Zeit wieder einmal singen dürfen und so. Das ist immer, es war super, aber ich habe mir zuerst gedacht, ach ja, ist schon ewig her und man muss schon wieder reinkommen. Dann gestern war es schon viel besser und ich finde heute war es, als hätten wir eigentlich nie so lange nicht gesungen zusammen. Also das ist jetzt relativ schnell gegangen wieder.
Ich finde, es kommt immer darauf an, ob man die Leute schon kennt, mit denen man zusammen singt. Wenn man jetzt schon wirklich ein Jahr lang zusammen gesungen hat, dann geht das trotzdem schneller. Als wenn man sich wirklich komplett neu begegnet, dann muss man ja diese Menschen erstmal kennenlernen als musikalische Menschen eben. Und wenn man sich schon kennt, dann weiß man ja schon, wie das funktioniert miteinander.
Benjamin, natürlich bist du ja der relative Neuling in der Gruppe. Wie war es für dich da zum Einfinden jetzt in dieser kurzen Zeit?
Ja, sehr schön, weil eine sehr große kammermusikalische Bereitschaft aufeinander zu achten da ist. Und das habe ich eigentlich von meinem ersten Projekt an gemerkt. Und so findet man einfach sehr schnell in dieses Stimmkollektiv hinein.
Es sind jetzt drei Leute, Benjamin, Johanna und Hanna, die auch Solo-Gesang studieren. Das heißt, ihr könnt diese Zweigleisigkeit, wenn man sie so bezeichnen will, aus der ersten Reihe beobachten. Gibt es gewisse Vorurteile, die das Ensemble-Singen quasi in eine Richtung mit dem Chorsingen stellen? Oder wo ist für euch dann voll die Frage der Unterschied zwischen Chorsingen und Ensemble-Singen?
Na, das finde ich ganz, ganz interessant. Es gibt natürlich Sänger, die einfach mit der Chorszene oder mit diesem Ensemble-Singen nichts am Hut haben und das ist ja voll legitim immer. Es gibt genug Solo-Repertoire und man kann sich ein Leben lang nur auf Solo-Repertoire stürzen. Aber selber ist man halt auch in der Chorszene aufgewachsen und ich muss gestehen, Chorsingen tue ich nimmer gern. Ich habe ihn ganz gern in meiner Stimme alleine, wo eben jeder für sich solistisch, aber trotzdem gemeinsam singt. Im Chor, wenn da neben dir eine Stimme steht, die einfach nicht zu deinem Timbre passt, dann kann man sie echt kaputt machen.
Also und je besser man wird als Einzelperson, als Einzelsängerin, desto mehr merkt man das auch. Ich glaube, wenn man jung ist, dann ist einem das ziemlich wurscht und dann labt man sie im Chorklang. Aber je mehr man auf die eigene Stimme hört und sich selber weiterentwickelt und sagt, das ist eigentlich meine Stimme, desto mehr will man quasi die Distanz haben.
Ja, ich komme ja auch ursprünglich aus der Chorszene und habe das also immer schon geliebt und ich werde es auch immer lieben und ich finde das was Tolles. Und ich wurde dann wirklich an Unis abgelehnt, weil ich halt nicht das große Vibrato oder so gehabt habe. Und jetzt studiere ich es trotzdem. Und ein Jahr lang war mein Feedback immer, dass meine Stimme in diesem Moment, in dem ich jetzt gerade singe, wieder zu sehr Chorstimme ist.
Das kenne ich auch gut.
Genau, das und dass man quasi als Solist mehr in die Präsenz gehen muss. Du stehst da normalerweise alleine, jetzt wenn man wirklich vom Solistischen ausgeht. Und das braucht einfach mehr als in einer Gemeinschaft zu stehen, von der Präsenz her einfach und natürlich auch vom Stimmlichen. Und meine Professorin sagt immer, du nimmst deine Chorstimme und dann machst du sie einfach ein bisschen größer. Ich glaube auch, dass das stimmt und dass man das ja nicht verlieren darf. Allerdings muss ich auch sagen, Chor singen tue ich auch nicht mehr. Es ist mir zu heikel. Also ich habe dann leichte Stimmprobleme gehabt, habe das dann beendet und jetzt singe ich eben gern solistisches Ensemble und das werde ich auch mein Leben lang gern machen.
Es wird ganz oft einfach auch schlecht oder schädlich für die Stimme dargestellt. Das würde ich nicht so ernst nehmen. Es gibt natürlich Fälle, wo dann wirklich, ja, vielleicht zu Problemen führt, aber man muss einfach ganz sensibel sein. Und man lernt beim Chorsingen oder eben beim Ensemblesingen so viele andere Sachen, musikalisch essentielle Dinge, die einfach für das Musikerleben ganz wichtig sind.
Ich denke, das ist halt einfach eine persönliche Entscheidung. Man muss es auch immer an der jeweiligen individuellen Person festmachen. Also es ist nicht für einen was gut, was für den anderen jetzt irgendwie automatisch auch gut sein muss. Also die Situation zum Beispiel für einen Bariton ist ja im Chorsingen schon einmal eine ganz andere als die Situation für einen Tenor 2 oder der dann irgendwie von Anfang an gleich in die Höhe einsteigen muss und sich dann natürlich lässt man sich im Chor singen, gerade wenn man noch am Anfang einer Ausbildung ist, leicht verleiten, denke ich, mitzuschwimmen mit den anderen und so nicht mehr so genau auf seine eigene Stimme zu hören. Und da können sich, denke ich, schon auch gewisse technische Probleme einschleichen. Es muss aber nicht so sein und es hängt halt immer von der Stimme ab, wie sehr man sie daneben auch pflegt und sich um das Solistische kümmert. Ich finde, dass das gerade die Stärke des solistischen Ensemblesingens ist, dass das meine solistische Tätigkeit sehr gut befruchtet. Man muss sehr gut mit seiner Stimme umgehen können und das hilft mir beim solistischen Singen wiederum, wo ich dann vielleicht mehr in den Körper noch gehe und natürlich noch präsenter versuche zu singen. Und das ist so ein Hin und Her für mich zumindest.
Es geht ja gerade im Chor singen, finde ich, darum, dass es ein einheitlicher Klang von mehreren Stimmen ist. Und das ist vielleicht ein bisschen das Problem dahinter, weil wenn du gerade beginnst, deine eigene Stimme kennenzulernen, dann musst du einmal hören, was deine Stimme quasi macht und wie du dich wohlfühlst beim Singen. Und das kannst du, da wirst du ein bisschen gehindert dran, wenn du mit mehreren Menschen gleich klingen sollst. Und das ist dann die Gefahr, dass wenn man sich wieder anpasst, dass es dann vielleicht in dem Moment nicht so gut für einen ist. Das ist beim solistischen Ensemble-Singen, finde ich, nicht der Fall. Man singt so mit der Stimme, die man normalerweise auch verwenden würde.
Das finde ich spannend, weil ich kann schon sagen, dass ich eine andere Technik verwende, wenn ich Ensemble singe. Aber die Tools dafür habe ich in der solistischen Ausbildung gelernt.
Wie schaut das aus, die Technik?
Was verändert sich da? Ich gehe mehr ins Overtone-Catching.
Das ist ein bisschen gedeckter, oder? An sich. Ein bisschen gedeckter.
Gedeckter, ja, vielleicht weniger präsent oder, das ist das falsche Wort, weil präsent bleibe ich trotzdem natürlich, aber weniger strahlend.
Vortretend.
Genau.
Leiser?
Leiser, ja. Nein, es kommt natürlich, ich mische auch oft wirklich reine Kopfstimme und so Sachen herein.
Das ist mir jetzt auch gerade schwer gefunden, so Worte dazu zu finden, was eigentlich anders ist. Weil, man verwendet kann zwar verschiedene Stimmen, aber ich finde, es ist schon ein bisschen kleiner, das Ganze. Finde ich, alles, was ich vom solistischen Mitnehmen ist einfach ein bisschen kleiner.
Und man muss einfach viel sensibler reagieren, ja. Weil du musst die Vokale auch an die anderen anpassen, dann dass die Akkorde stimmen, da muss einfach, ja, da muss man seinen eigenen Klang eben ganz, muss man ganz wache Ohren haben und den Klang so machen, dass er sich auch in den anderen Klang sozusagen einbetten kann.
Solistisches Ensemble-Singen hat eigentlich zwei Singaspekte, wie wir es gesagt haben, Solo und Ensemble. Und es muss beides sein, aber nicht entweder oder. Also es steckt auch ein gewisses Gefühl füreinander.
Mhm. Aura.
Aura. Da habe ich eine spannende Frage jetzt. Es gibt ja dann doch große Orchesterwerke, wie 9. Beethoven zum Beispiel, wo es am Schluss dann durchaus, der Benjamin lacht schon, eigentlich Ensemble-Stellen gibt. Wie wäre das Singen dann dort? Wäre das dann mehr Solo oder wäre es mehr Ensemble?
Redest du vom Chor jetzt?
Nein, ich rede von den Solo-Stellen.
Das also Solisten.
Vier Solisten-Quartett. Mhm. Ja. Oder auch jedes Benediktus jeder Messe. Ich habe jetzt gerade gedacht, spezifisch an die 9. Beethoven, weil das so ein großes und eigentlich davor hast du und Orchester und dann immer hört das Orchester auf und es bleibt eigentlich nur die vier Solisten über und ja. Die müssten dann eigentlich Ensemble singen und erfahrungsgemäß tun sie das nicht.
Ich glaube, aufführungspraktisch gesehen, in den Messen zum Beispiel, wären ja das nicht vier ausgebildete Solosänger, sondern das wären ja eh die Leute aus dem Chor. Also ich glaube, es hat sich einfach bei uns so eingebürgert, dass man sich da extra Solisten holt, die dann eben auch solistisch singen. Ja, man hat einfach oft nicht die Situation im solistischen Bereich, dass du dann mit diesen anderen drei Leuten da wirklich auch nochmal ins Ensemble singen gehst, sondern du bist als Solist engagiert und du singst jetzt einfach als Solistin. Ja, das wäre eh cool, wenn man da ein bisschen umdenken könnte.
Ich habe nämlich beim Herfahren mit dem Gerwin ein sehr spannendes Gespräch geführt über unterschiedliche Chorszenen und Chorkulturen. Und wenn man zum Beispiel nach England schaut, ist dieser Widerspruch zwischen solistischem und auch Chorsingen. Also die unterscheiden gar nicht so sehr zwischen Ensemble-Singen und Chorsingen. Also der Widerspruch zwischen Solo und Chorsingen ist überhaupt nicht so groß. Und deswegen sind halt die Chöre wahnsinnig gut, weil die Stimmen anders ausgebildet werden. Schlanker, flexibler. Und natürlich ist auch mehr Geld dahinter, das muss man einfach sagen. Also Chorsingen ist in England ziemlich gut bezahlt und es gibt unglaublich viele Chöre. Und aus dieser Tradition kommen so viele gute Sängerinnen und Sänger hervor, also Tenöre und Sopranistinnen und auch Bässe. Und die kommen alle aus irgendwelchen Chören und Ensembles. Und es gibt Aufnahmen von Monteverdi Choir auf YouTube, wo zum Beispiel alle Solisten nur aus dem Chor sind. Und das sind wirklich großartige Solisten. Und ich finde, das muss man sich manchmal vor Augen halten, wie es sein könnte. Also, dass das alles nicht Gott gemacht ist, sondern dass man da durchaus schrauben kann und ein bisschen Gewissensarbeit betreiben kann. Und ich glaube, wir tragen da unseren Teil dazu bei, hoffe
ich zumindest. Und ich denke mir da auch, ich mache jetzt einen kurzen Sprung zurück zum, weil ich gesagt habe, ihr habt es alle auch früher Chor gesungen, ich habe es irgendwann aufgehört damit. Ich zähle mich da auch dazu, ich komme auch aus der Gegend. Und ich habe immer enorm profitiert von den Leuten, die neben mir waren im Chor. Ein paar sitzen heute da, die auch neben mir gewesen sind. Mit dem Simon Piebal jetzt habe ich
schon lange.
Lange gemeinsam gesungen, auch im Chor auch viel. Und ich habe immer enorm von dem profitiert, von allen meinen Sitznachbarn. Ich hoffe, alle Sitznachbarn jetzt von mir profitieren, genauso von mir, wie ich früher von den anderen. Weil das auch meine Stimme ein Lerneffekt durchaus da war, den ich jetzt auch auf solistisches Singen anwenden kann. Also da ist schon eine Verbindung da, die ich wichtig finde. Sollte ich eine andere Frage stellen, soll ich es vergessen? Das wollte ich euch auch noch fragen. Wenn ihr gefragt werdet von einem Ensemble, ob ihr einen Tipp geben könnt fürs gemeinsame Singen, was könntet ihr denen sagen?
Ich finde es einfach immer super, wenn man wirklich ins gemeinsame Interpretieren kommt, weil man vom gemeinsamen Singen auch weiter noch geht und den Text irgendwie auch spielt oder wie es jetzt auch war bei den Madrigalen, wo irgendwie auch Dialoge stattfinden oder so, wenn man dann wirklich vom Runtersingen oder von den Noten, die da stehen oder auch schön singen und super zusammenklingen, intonatorisch alles perfekt, wirklich ins Kommunizieren kommt. Nicht nur musizieren, sondern auch kommunizieren.
Man sollte einander vertrauen, dass es funktioniert. Also wenn man jetzt mal absieht von den ganzen technischen Aspekten und dass die Noten sitzen und so und vielleicht auch noch die Intonation passt, dann finde das Schönste daran und das genieße jedes Mal, dass man einfach singt und mit den anderen gemeinsam singt und man weiß, es funktioniert und man vertraut das drauf und das finde ich echt, das finde ich so ein schönes Gefühl und das muss ich sagen, das kriegt man eh nicht so leicht. Also das ist nicht selbstverständlich, das braucht viel Zeit und viele tolle Menschen, die da gemeinsam an einem Strang ziehen.
Und es gibt einem mal Sicherheit, gell? Man traut sich dann viel mehr, wenn man den anderen mal einen Vertrauensvorschuss gibt.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn man sie zum Beispiel nicht kennt und nur einmal probt oder gar nicht probt, dann ist es ja quasi ein Platz im Konzert, dann ist jeder nur in seinem Scheuklappenfenster drinnen und einfach, es geht nur darum, sich selber möglichst gut zu präsentieren. Und ich glaube, wenn das Vertrauen einmal da ist, dass ich weiß, der Sevi singt diesen Ton und dann singe ich diesen Ton. Und das ist einfach ein System, das etabliert ist. Und dann ist die Fallhöhe überhaupt nicht hoch. Dann wissen wir, das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Intonation geht flöten oder so, aber uns wird es nicht total aushören.
Ja.
Und das ist ganz cool, glaube
ich. Ich denke, diese Selbstinitiative, die haben wir alle bei diesen Madrigalen gehabt und haben wir auch sonst oft. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Basis, dass man sich auch aufeinander verlassen kann, weil man weiß, jeder tut, setzt ein, ist irgendwie sicher. Und also ich glaube dass fast, dass diese Selbstinitiative sogar die Grundbasis für dieses Aufeinanderverlassen ist.
Das heißt, man darf nicht nur reagieren auf die anderen, sondern muss auch selber
agieren.
Proaktiv. Ja, man muss proaktiv reagieren.
Und die anderen ziehen dann halt auch mit.
Ja, also, genau.
Also man kann sich selber auch einbringen.
Die gewisse Frage, wenn alle dasselbe meinen und gleichzeitig dasselbe tun, dann seht ihr es auch nicht. Eine Sache ist mir noch eingefallen, Simon ist ja auch nicht nur ein toller Sänger, sondern auch ein toller Instrumentalist. Ich wollte dich noch fragen, ob da ein Unterschied besteht zwischen solistischem Ensemble-Singen und vielleicht dem solistischen Spielen in einem Klarinettenkonsort.
Was auch immer. Also Chalumeau-Konsort wäre möglich. Aber nein, was ich noch sagen wollte, also ich habe es sehr spannend gefunden, wie ihr jetzt darüber gesprochen habt. Weil ich habe da einfach ein bisschen einen anderen Zugang. Ich habe auch eben lange in Chören gesungen und für mich war das Ensemble-Singen dann eigentlich das solistische Singen, so, wo ich mich als Solist gefühlt habe. Also ich differenziere da nicht zwischen solistisch singen und Ensemble-Singen, sondern es ist für mich solistisch singen. Vor allem diese Freiheit und diese Beweglichkeit auch im Singen. Das ist beim großen Chor ist das nicht so. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Instrumentalmusik, Kammermusik, bei meinem Instrument eben Klarinette, auch im Orchester ist man ja eigentlich immer Solist, weil man ist ja nicht wie bei den Streichern vielfach besetzt, sondern die Bläser haben jeder eine eigene Stimme und da ist man immer solistisch unterwegs. Und ja, ich finde, es gibt nicht viel Unterschied von der kammermusikalischen Vokalmusik und der instrumentalen Kammermusik. Es macht Spaß, da hin und her zu wechseln zwischen instrumental und sängerisch. Das ist.
Und apropos hin und her wechseln, wenn du jetzt ein Lieblingsstück formulieren würdest, generell. Wäre das dann ein Vokalstück oder ein Instrumental?
Also diese Fragen immer. Lieblingsstück, das gibt so, also es gibt so viele Lieblingsstücke, wie ihr da jetzt aufzählen könnt.
Du musst dir Lieblingsstück sagen, oder wäre es eher stimmenorientiert oder instrumental?
Das kann ich auch nicht sagen. Okay. Also das kommt immer darauf an. Ich habe auch nie über einen längeren Zeitraum ein Lieblingsstück. Für mich ist es immer, das wechselt einfach zur Zeit. Wir werden das vorher später dann eh gleich besprechen. Ist es ein Vokalstück,
was mir lieb ist. Ne? Dann kommen wir gleich zu dem Punkt, wenn du das gerade ansprichst. Weil wir heute so viele Gäste und Innen haben, haben wir natürlich auch viele neue Stücke für unsere Playlist nachzuhören und zu schauen auf Spotify. Und ich fange jetzt einfach mit Benjamin an.
Ja, das war ganz schwer, weil natürlich viele Sachen für mich wahnsinnig faszinierend sind und sich auf eins zu beschränken. Da habe ich mir dann gedacht, das beschäftigt mich schon sehr, sehr lange und begleitet mich irgendwie schon sehr lange. Das ist Friede auf Erden von Anna Schönberg, Opus 13.
Das ist ja mich schon dreimal.
Es ist einfach fantastisch.
Ja, also, ja das stimmt. Ja. Was ist es? Was macht es für dich aus?
Ich liebe diese Zeit, also generell diese Spätromantik, dieser Übergang in die Moderne, gemeinsam mit dieser Message des Friedens, hat einfach zu dieser genialen Musik auch noch eine wahnsinnig kraftvolle Message und das macht es für mich eine Kombination aus, die echt sehr einzigartig ist.
Mhm. Kann mich dann anschließen, Friede auf Erden, super tolles Stück.
Unglaublich.
Gar nicht leicht.
Wer hat das schon gesungen von
euch? Ich. Ja.
Ja. Ah. Ja, leicht ja gar nicht. Also bei der Uraufführung, die haben sie ja dann extra, hat er extra noch Stimmen dazu schreiben müssen.
Weil die Version klingt wirklich nicht gut mit Instrumentalstimmen.
Also da merkt man schon auch, wie das Niveau sich verändert hat in diesen 100 Jahren. Also es ist ja noch vor dem Ersten Weltkrieg komponiert worden und
Wahnsinn. Es steht ja in der Edition, sollte die korrekte Intonation ausbleiben, dann möge man die Instrumentalstimmen beifügen und so. Aber es ist eigentlich ein Chorstück.
Ja, ist ein A-Cappella-Stück, genau. Also auf jeden Fall, super Stück, findet ihr bei uns in der Playlist. Unbedingt anhören, es ist ein wahrer Traum, dreht die Boxen, Kopfhörer, was auch immer, auf Vollgas auf.
Spielen, singen, hören, lesen.
Ja, alles. Leben.
Simon, dein Stück.
Mein Stück ist von Thomas Tomkins. Ein englischer Komponist, Renaissance, Frühbarock, so um die Zeit. Und zwar When David Heard That Absalom Was Slain. Das ist eine biblische Erzählung. Absalom, ein jüngerer Sohn von König David, hat seinen Halbbruder umgebracht, weil der mit seiner, er hat seine Halbschwester vergewaltigt. Und ziemlich brutal, Und nachdem der eigene Vater quasi nur dann gesagt hat, Er hat ihn nicht wirklich dafür, wie soll ich sagen, bestraft, sondern er hat einfach gesagt, geh halt, darfst nicht mehr kommen oder so auf die Art. Und das hat Absalom nicht so auf sich sitzen lassen. Deswegen hat er ihn dann getötet und er selber ist dann natürlich geflohen. Und dann ein paar Jahre später ist er dann erst wieder zurück und wollte seinen Vater stürzen. Und in der Schlacht ist er dann aber selbst umgekommen und zwar, es war auch ziemlich brutal. Also er hat sich anscheinend, eine wallende Mähne gehabt und ist dann in einer Baumkrone hängen geblieben. Und noch am Baum hängend ist dann ein Soldat gekommen und hat ihn dreimal ins Herz gestochen. Also so war sein Tod.
Darum kurze Haare.
Ja, und da ist das ein tolles Stück. dazu komme ich noch, wo es uns geht. Aber genau, das Stück selber ist eigentlich ein Klagelied, weil der Vater von Absalom, König David, war dann so bestürzt und in voller Trauer über den Tod seines Sohnes. Ja, also der Text selber, When David heard that Absalom was slain, also als David hörte, dass Absalom gestorben war, ging er hinauf in sein Zimmer und weinte. Und die Komposition selber ist unglaublich traurig und es ist einfach Melancholie pur. Mit wahnsinnig vielen Vorhalten und das steigert sich dann so zur Mitte des Stückes und dann gegen Ende hin beruhigt sich's wieder und man hat fast das Gefühl, dass er dann am Ende so seinen Frieden damit findet. Und ganz zum Schluss gibt's dann, wie soll es anders sein, vom Tenor eine wunderschöne Tenorfloskel. Unglaublich. also hört sich das an. Ich liebe
das. Das ist echt spannend.
Wie viele Stimmen?
Das ist interessant. Es sind 5 Stimmen und es ist von Männern gesungen. Also
5 Männer.
Cantus, Altus, zwei Tenöre, Bariton und Bass.
Altus.
Und vielleicht zur Geschichte. Also ich habe das in Kärnten beim Festival Trigonale von den Profeti della Quinta live gehört. Und das war super.
Orgelstück, Simon. Orgelstück. Ich habe noch nie davon gehört. Hast du davon gehört?
Ja.
Wirklich?
Ja. Den Titel.
Bist du der Nerd? Ja. Diesen Titel gibt es tatsächlich öfter. Von uns gibt es auch ein sehr langes Arrangement von Eric Whittaker. Wirklich lang. Das ist tatsächlich sehr lang.
Das ist das längste Stück. 16 Stimmig oder so.
Ja, es dauert auch ungefähr 16 Stunden, glaube ich.
Und das Sopran singt auf bis zum
Y. Ja. Bis zum Absalom. Ja. Geht's auch ihr sofort natürlich auf Spotify, hört euch das an, dürft super sein. Mit der Stimme vom Simon im Kopf, der die Geschichte dazu erzählt. Zum Einschlafen. Hanna, ich weiß schon genau, was dein Lieblingsstück ist.
Das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es ist wirklich mein Herzenswerk. Es ist der Messias.
Der Messiah.
Und zwar aus dem Grund, das war mein erstes großes Chorwerk, das ich gesungen habe mit 14, 15 oder so. Und dieses Gefühl, damals im Chor zu stehen, das war so toll. Und damals habe ich mir irgendwie gedacht, wow, das ist schon cool, da vorne zu stehen und das als Solistin zu singen. Und das war wirklich dann tatsächlich wirklich der größte Wunsch, dass ich das mal singen darf. Aber das hat mich dann so begleitet. Ich habe das dann schon jetzt 4-mal gesungen in der Zwischenzeit. Und Es ist noch immer nach wie vor mein Traum. Es ist inzwischen leider nicht mehr so meine Stimmlage. Also weder alt noch sopran. Genau, aber das hat mich einfach so begleitet und ist noch immer nach wie vor mein Lieblingswerk.
Du weißt genau, was ich jetzt fragen werde.
Lift Up Your Heads
ist mein Lieblingsstück. Das Lieblingsstück. Es wird oft weglassen, oder?
Ja, stimmt. Ja. Bin ich ja. ganz traurig.
Ja, das wird ja, oft manchmal weglassen. Auch, ja.
Lift Up Your Heads. Is the song He is the King of Glory? He is the King of
ja,
Glory?
Ja, genau. Ja.
The Lord of Hosts, the Lord of Thrones.
Moment. Wow. Hast du eine Lieblingsaufnahme?
Hanno. Ja, Arnon Kurk und Sendus Musicus, aber das ist irgendwie aufgelegt auch.
Okay. Im Arnold Schönberg, oder?
Ja.
Johanna, mhm. was ist deins?
Also ich bin ja großer Fan von Frühbarocker oder Renaissance-Vokal, Polyphonie. Und die Sachen, die wir jetzt gerade aufgenommen haben, also Monteverdi Madrigale, das ist für mich echt... Da bin ich einfach voll drinnen. Da habe ich irgendwie auch schon so dieses Feeling dafür. Und ich finde einfach so genial, wie zum Beispiel Monteverdi so sinnlich komponiert und gleichzeitig so genial nach allen Regeln und ja, harmonisch, so komplex. Und der Text ist aber so gut ausgedeutet. Und ja, jedes Baci und Bocca und was haben wir noch gehabt? Eileen Murtor Nadir. Ja, genau. Nein, das konkrete Stück, was wir heute aufgenommen haben. Si, Chiavorei Morir.
Aus dem vierten?
Nein, aus dem vierten, genau.
Aus dem vierten Madrigal.
Und die Aufnahme, die ich dazu empfehle, stammt natürlich von uns. Ja. Sie wird bald, sie wird die, wenn sie dann kommt.
Danke für eure Lieblingslieder. Si, Chiavorei Morir von der Johanna, der Messias und besonders Lift Up von der Hanna. When David Hurt, Tompkins von Simon und Friede auf Erden von Benjamin. Super, super Stücke. Geht's auf Spotify, geht's zu unserer Playlist, dort wird alles sofort hochgeladen. Hört euch das an, es sind super Stücke. Ich werde es auf jeden Fall machen.
Ich auch?
Ja. Die Begriffsblitze. Simon wird das heute machen, ja. Nicht ich. Wir werden euch mit einem Begriff konfrontieren und ich hätte gern, dass ihr, Simon hätte gern, dass ihr mit dem ersten antwortet, dass euch darauf anspringt. Ich übergebe jetzt den Stab quasi an den Simon.
Ich danke
die,
dir.
Die heutigen Begriffe. Seid ihr bereit?
Achtung, Ensemble.
Nette Menschen.
Kammermusik.
Gemeinsam.
Chorsingen.
Lustig.
Feingefühl.
Spannend.
Klang.
Schön.
Kommunizieren.
Wichtig.
Solistin.
Solist.
Madrigal.
Aufnahme.
Monteverdi.
Geil! I love it.
Nur tolle Sache.
Dürfte wichtig gewesen sein. Dann danke an den Simon.
Danke an dich. Danke an Gerwin, danke an, an alle.
Genau, an die Sängerinnen und Sänger von der Monteverdi-Besetzung von Momentum Vocal Music. Danke an den Ofen, genau, fürs Wärmen. Danke an das Schloss Trotzenbach. Das
wunderschön.
Es ist wirklich schön da. Also ich meine, ihr könnt es daheim nicht sehen, aber...
Schloss Trotzenbach.
Ja.
Googeln.
Dranbleiben in Bezug auf Schloss Trotzenbach wird es womöglich demnächst eine tolle Ankündigung geben. Danke an den Gerwin.
Bravo,
bravo. Bravo. Für die Technik. Kommt's gut heim.
Danke. Gute Nacht.
Gute Nacht.